Ja, lieber Vater, ich danke dir für diesen neuen Morgen. Ich danke dir für diese Zeit, die wir jetzt hier haben dürfen. Ich danke dir, dass du da bist. Herr, ich bitte dich, dass du jetzt zu uns reden kannst. Herr, dass du unsere Herzen öffnest für dich, für das, was du uns zu sagen hast. Ich bitte dich für mich, dass du mir die richtigen Worte gibst, dass du ja, mir einfach auf das aufs Herz legst, was du für jeden Einzelnen hier bereit hast. Herr, ich lege diese Zeit jetzt bewusst in deine Hände und bitte dich um deinen Segen. Amen. Danke erstmal Markus. Viele kennen ihn ja unten vom Thekendienst und er war heute so nett und hat uns die Lesung gelesen. Ich habe lange überlegt, wie ich mit dieser Predigt anfange und ein Stück geht jetzt recht peinlich für mich los, aber ihr solltet auch ein bisschen Spaß haben. Und zwar folgendes, ich war nicht das erste Mal verliebt, aber ich war zum ersten Mal, glaube ich, so verliebt, dass da echt Chancen bestanden. Ich war so 14 Jahre und alle Männer oder ja Männer, Jungen, in dem Alter können das bestimmt nachfühlen. In der Regel verliebt sich ein 14-jähriger Junge nicht in ein 12-jähriges Mädchen, sondern meistens sind die Mädchen ebenso alt oder 1-2 Jahre älter. So, das wirft für den jungen Mann in der Regel ein großes Problem auf, weil es sehr, sehr wenige Mädchen gibt, die sich für solche Gleichaltrigen oder jüngeren Jungen interessieren, weil wir Männer in der Regel ein ganzes Stück zu dem Zeitpunkt zurückgeblieben sind. So, also folgendes. Ich war also verliebt und es sah diesmal echt gut aus. Wir haben uns gut verstanden. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht und es war so dieses, was sich neckt, das liebt sich. Keiner von uns hat je darüber geredet, dass wir was füreinander empfinden, aber irgendwie, ja, ich war schwer verliebt. Aber ich habe es nicht gewagt, darüber zu reden. Ich war erst 14. Und so ging das eine ganze Zeit und es war sehr schön, aber irgendwann reichte es diese junge Dame, wahrscheinlich zu Recht, und es kam der Tag, an dem sie mit mir darüber reden wollte, und es war so, wir hatten wieder recht viel Zeit verbracht miteinander und ich musste mit dem Bus nach Hause fahren und wir saßen dann in der Bushaltestelle, es war Abend, es war niemand weiter da und da begann dieses Gespräch und sie sagt, ja, sie findet mich ganz toll und so weiter und so fort und was denke ich denn darüber? Es war ja genau das, was ich hören wollte. Aber ich war 14. Und so stammelte ich dahin und sie redete und ich habe nichts rausbekommen. Ja, ich wollte es ihr so gern sagen, was ich für sie empfinde, aber ich war einfach überfordert. Das war zum ersten Mal in meinem Leben, dass jemand auf meine Gefühle antwortete. Und ich hatte nicht die Erfahrung, wie soll ich damit umgehen. Und es zog sich hin und sie redete und sie erwartete von mir eine Antwort. Und dann kam der Bus. Und innerlich die ganze Zeit dachte ich, du musst was sagen, du musst was sagen. Und es ging nicht. So, und jetzt kommt das Schlimmste. Der Bus kommt und ich verabschiede mich. Und ich weiß schon, wie ich auf diesen doofen Gedanken gekommen bin. Aber ich stehe auf, stelle mich hin, melde mich ab. So. Jetzt kann sich jeder von euch vorstellen, das war das Ende. Sie hat mich angeschaut. Damals konnte ich nicht drüber lachen. Also zu dem Zeitpunkt war ich ja noch doof. Ich bin Bus gestiegen und war auf Folge 7 und dachte, wow. Ja. Aber für sie war das das Ende. Und für mich kurze Zeit später halt dann auch. Und warum? Weil ich einfach maßlos überfordert war. Es war das erste Mal in meinem Leben und ich wusste nicht damit umzugehen. Und wenn ich so diese Christi Himmelfahrt lese und das, was mit Jesus, mit der Kreuzigung und mit der Auferstehung passiert ist, dann habe ich den Eindruck, dass es den Jüngern ein ganzes Stück ähnlich gegangen ist wie mir. Dass die erstmal nur überfordert waren. Stellt euch das vor, derjenige, der mit ihnen gegangen ist, der sie gelehrt hat, indem sie den Messias gesehen hat, der stirbt ein Verbrechertod, wird gekreuzigt, was zur damaligen Zeit, das wissen wir ja mittlerweile, was sehr, sehr Negatives war. Sowas wie der elektrische Stuhl heute. Und dann steht er auf und erscheint ihnen. Das war zu viel für die. Und die waren logischerweise erstmal baff. Und hier ist es aber anders als mit dieser jungen Dame. Jesus hat Verständnis dafür, dass die Jünger vollkommen überfordert waren. Er hat verstanden, dass das für sie einfach erstmal viel ist. Erst stirbt er, dann steht er auf, erscheint ihnen und dann ist es so schön zu sehen. Dann geht Jesus auf sie zu und sagt, hier, Schaut mich an, ich bin nicht ein Geist, ich bin aus Fleisch und Blut. Ihr könnt meine Male berühren, ihr könnt sehen, wo ich verletzt worden bin, wo ich gekreuzigt wurde. Und ich kann mich mit euch hinsetzen und ich werde mit euch essen. Er nimmt sich also Zeit nochmal für die Leute. Er nimmt sich Zeit für seine Jünger, isst mit ihnen, speist mit ihnen. Und vor allen Dingen, er beginnt ihnen nochmal alles genau zu erklären. Er erklärt ihnen nochmal, warum das passiert ist, warum er sterben musste. Er erklärt ihnen nochmal, dass er auferstanden ist und er erklärt ihnen auch, welche Bedeutung das hat. Und im gleichen Anzug gibt er ihnen den Auftrag, der jetzt nicht vorgelesen wurde, und das erzählt weiter. Erzähl das den anderen, dass ich für die Menschen gestorben bin, dass ich sie liebe und dass ich ihr Leben verändern will. Und das nicht nur in Jerusalem, sondern erzähl das auf der ganzen Welt. Das sagt er ihnen noch und dann kommt diese krasse Stelle und dann die erste Folie bitte. Und während er sie segnete, entfernte er sich von ihnen und wurde zum Himmel emporgehoben. Sie aber warfen sich vor ihm nieder. Das, was ihr schon jetzt gehört habt. Und dann wird er zum Himmel emporgehoben. Und ich finde es schon faszinierend, dass in der Bibel ein Satz dazu steht. Er wird zum Himmel emporgehoben. Also wenn ich da anwesend gewesen wäre und hätte das dann später beschreiben sollen, also ich hätte da jedes Detail mir versucht, wieder in Erinnerung zu rufen, genau zu schildern, was da genau passiert ist. Ja? Wie Jesus auf einmal in den Himmel hinaufgehoben wurde und ob da Engel dabei waren oder ob da Musik war oder was auch immer. Im Endeffekt, die Bilder, die wir jetzt haben, wenn wir an so ein sehr, ja, sehr wenig glaube oder ein sehr schwer zu glaubendes Ereignis denken, wie die Christi Himmelfahrt, ist das, was wir hier so sehen, so Gemälde, genau, austrainiert die Jünger, die heben ihre Hände und dann schwebt das so davon. Ja, da gibt es noch ganz andere Zeichnungen oder Gemälde. Das sind so Gedanken, die wir damit verbinden. Aber die Bibel sagt nur kurz und knapp, er steigt und geht in den Himmel hinauf. Und für mich kommt dann immer die Frage, warum? Warum ist Jesus nicht geblieben? Das war doch echt gut. Jesus erschien seinen Jüngern und macht ihnen damit glaubhaft, ich bin wirklich auferstanden. Und Paulus schreibt später, Jesus erschien ungefähr 500 Personen in dieser Zeit und zeigte sich ihnen und präsentierte sich als der Auferstandene. In der Bibel werden nur wenige davon Ereignisse beschrieben, aber Paulus schreibt, über 500 Zeugen gibt es dafür, dass Jesus auferstanden ist. Und das finde ich gut. 500 Leute, Jesus war 40 Tage da, das heißt, gute Quote, pro Tag reichlich 10, 12 Leute, die Jesus auferstanden begegnet sind. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere, Anfang der 90er Jahre lief das Schweigen der Lämmer im Kino. Ein sehr spannender und auch ein sehr schlimmer, brutaler Film. Und Anthony Hopkins spielt da so einen Serienmörder. Und er spielt ihn sehr, sehr überzeugend. Und Anthony Hopkins, ich habe dann mal also in der Zeitung so einen echt lustigen Artikel darüber gelesen, ging während dieser Zeit einfach ins Kino in den Staaten und schaute sich den Film in Ruhe mal an. Ohne diese ganze Publicity, sondern setzte sich einfach so wie ihr jetzt in die Reihen und schaute sich den Film an. So, und dann gibt es die Stelle, diejenigen, die den Film kennen, da flüchtet er, dann bricht er aus, bringt noch seine zwei oder drei Wärter um und verschwindet. Und das ist sehr bedrückend, weil diesen Menschen, den er darstellt, ja wirklich ein sehr, sehr schlimmer Mensch ist. Und in dem Moment kommt Anthony Hopkins eine sehr bösartige Idee. Er sitzt da und klopft seinem Vordermann auf die Schulter. Der Mann ist schreiend aus dem Kino gerannt. Ich kann das verstehen. Also ich hatte an dem Tag, wo ich den Film gesehen habe, echt Angst, dann im Dunkeln noch irgendwo hinzugehen. Und wir wussten und ich weiß, es war Fiktion, aber der Mann hat auf einmal Anthony Hopkins, also Hannibal Lecter hinter sich gesehen und rannte schreiend raus. Aber stellt euch vor, wie cool wäre es, wenn jetzt Jesus hier säße? Wenn Jesus als der Auferstandene immer noch so präsent wäre. Da könnte ich mir das ganze Reden hier sparen. Stellt euch vor, nicht Anthony Hopkins schlägt euch auf die Schulter, sondern Jesus. Und begegnet euch. Und sagt, hier bin ich. Ich bin wirklich auferstanden. Voll klasse, ich habe mir das schon oft gewünscht. Dass Jesus mir wirklich so begegnet, dass ich ihn wahrhaftig sehen und berühren kann. Und ich kann mir vorstellen, fast jeder hat diesen Gedanken auch schon mal gehabt. Aber ich nehme auch an, dass es hier niemanden gibt, der es wirklich so erlebt hat. Also warum? Okay, überzeugt. Warum ist Jesus also weggegangen? Und die Antwort gibt er selbst. Nächste Folie bitte. Aber glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich fortgehe, denn sonst wird der Helfer nicht zu euch kommen. Wenn ich aber fortgehe, dann werde ich ihn zu euch senden und er wird meine Stelle einnehmen. Wenn er kommt, wird er gegen die Welt auftreten. Er wird den Menschen zeigen, was Sünde ist und was Gerechtigkeit und was Gericht. Steht in Johannes 16, 7 bis 8. Jesus sagt selbst, es ist gut, dass ich weggehe, weil ich diesen Helfer sende. Es gibt noch eine ganz neue andere Bezeichnung dafür. Es gibt die Bezeichnung, es gibt die Bezeichnung Tröster, Beistand Gottes. Am häufigsten wird eigentlich genutzt Heiliger Geist. Es ist also irgendwas Neues passiert und worüber Jesus sagt, es ist gut, dass das so ist und dafür gehe ich auch weg. Und was ist das nun gewesen? Und wenn wir uns anschauen, was die Jünger gemacht haben, nachdem Jesus in den Himmel aufgestiegen ist, sind sie zurückgegangen. Und haben erstmal gar nichts weiter gemacht. Die haben nichts von dem groß erzählt, was sie erlebt haben, sondern sie blieben zusammen und beteten und warteten, weil Jesus zu ihnen gesagt hatte, wartet, bis dieser Heilige Geist kommt. Und er hat ihnen nichts weiter dazu gesagt, aber er sagt, wenn es soweit sein wird, dann werdet ihr das merken. Und dann passierte das, woran wir uns immer wieder zu Pfingsten erinnern. Die Gemeinde entsteht, und zwar deshalb, weil auf einmal eine Kraft über sie gekommen ist. Diese 12 Jünger, die zur damaligen Zeit eigentlich Menschen waren, die keine hohe Bedeutung, keine hohe Position hatten, stellen sich auf einmal in Jerusalem hin und Petrus beginnt in Jerusalem zu predigen. Und um dass man sich das ein Stück vorstellen kann, was das bedeutete, muss man sich überlegen, Jerusalem war das religiöse Zentrum der Juden. Dort gab es die geschlossene Priesterschaft. All die Gelehrten, die sich sehr, sehr gut mit dem alten, also mit den Schriften der Juden auseinandergesetzt haben, die Prophezeiungen über den Messias kannten. Es gab die römischen Besatzer, die dabei waren, als Jesus gekreuzigt wurde. Und dann steht da ein Mann auf, ein einfacher Fischer. Und hinzu kommt, er ist aus Galiläa. Und Galiläa hat einen ultra schlechten Ruf zur damaligen Zeit. Man nannte sie so, also Galiläa wurde als Schimpfwort so, sie wurden als Tölpel dargestellt, als Menschen, die sich einfach nicht mit solchen Dingen auseinandersetzen oder da keine Ahnung davon hatten. Sie hatten also keinerlei Ansehen in Jerusalem. Und jetzt stellt sich dieser Mann hin und sagt, dieser Jesus, den ihr zu dem Zeitpunkt sind es nicht mal 2 Monate her, gekreuzigt habt, ist auferstanden und er ist der, auf den die ganzen Schriften hinweisen. Er ist der Christus, der Messias. Und das muss man sich geben. Was wäre die normale Folge gewesen? Normalerweise hätten alle gesagt, ja, wieder so ein überdrehter Mensch. Ja? Heute würden wir ihn vielleicht in die Klinik einweisen. Nur dort passiert auf einmal was ganz anderes. Etwas, was zur Zeit Jesu kein einziges Mal passiert ist. Nämlich auf einen Schlag, wird berichtet, beginnen 3000 Juden oder 3000 Menschen Christen zu werden. 3000 auf einen Schlag. Also wir haben im Kino hier ungefähr 300 Leute jetzt sitzen. Stellt euch vor, das Zehnfache wurde aufgrund dieser Rede eines einfachen Fischers Christen. Und das an dem Ort, wo ein paar Wochen vorher Jesus gekreuzigt worden ist. Und das war nicht, weil Petrus so ein cooler Typ war, weil er sich wochenlang darauf vorbereiten konnte, was er sagte, sondern da war die Kraft Gottes gekommen. Da war dieser Heilige Geist gekommen und er berührte diese Leute. Und jedes Mal, wenn ihr hier sitzt und es auf einmal in eurem Herzen irgendwas sich beginnt zu bewegen und ihr angesprochen seid, dann hoffe ich in der Regel nicht, dass es daran liegt, dass wir so einen guten oder tollen Gottesdienst machen oder weil die Predigt oder alles so toll ist, sondern ich glaube, dass das dann genau diese Kraft Gottes ist, dieser Heilige Geist, der euch berührt und sagt, ey, das, was da gesagt wird, das ist echt und wahrhaftig. So bin ich wirklich. So ist Jesus wirklich. Und das Schöne ist, durch dieses Ereignis ist das jedem, der Christ ist, möglich, dass er Gott erleben kann. Vorher waren das nur ausgewählte Menschen, es waren Propheten, es waren Priester und es war Jesus. Und man konnte an Jesus sehen, wie Gott ist, aber keiner konnte Gott so richtig erleben. Nur in Ausnahmefällen. Und jetzt ist es möglich auf einmal, weil dieser Geist, dieser Heilige Geist gekommen ist. Und deswegen ist es möglich, dass wir auch hier Gottesdienst feiern und zur gleichen Zeit auf der Welt oder in ganz Würzburg unterschiedlich Gottesdienste stattfinden und überall Gott erlebt werden kann und Gott Menschen begegnen kann. Jesus, selbst als Auferstandener, konnte nur an einem Ort sein. Doch jetzt war es möglich, dass Gott jedem begegnen kann. Und deswegen sagt Jesus, es ist gut, dass ich weggegangen bin, damit diese Kraft Gottes kommen konnte. So, was ist aber jetzt mit Jesus? Jesus ist weg im Himmel, Thema erledigt, aber wir sind ja schon hier, er sitzt zur Rechten Gottes. Und vorher stand da Lars Hengler, also ich nicht, sondern Jesus. Was heißt das also? Er sitzt zur Rechten Gottes. Nächste Folie bitte. Paulus schreibt darüber im Philipperbrief. Er war in allem Gott gleich. Und doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab alles seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Im Gehorsam gegenüber Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm. Ja, den Verbrechertod am Kreuz. Und jetzt kommt das, worum es hier jetzt gehen soll. Darum hat Gott ihn auch erhöht und ihm den Rang und Namen verliehen, der ihn hoch über alle stellt. Vor Jesus müssen alle auf die Knie fallen. Alle, die im Himmel sind, auf der Erde und unter der Erde. Alle müssen feierlich bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Und so wird Gott, der Vater, geehrt. Philipper 2, 6 bis 11, geschrieben von Paulus. Also, hier steht, Gott hat Jesus dem Namen einen Namen gegeben, der höher ist als alle Namen. Jetzt ist das so mit Namen so eine Sache. Viele kennen bestimmt das Sprichwort, Namen sind wie Schall und Rauch. Und stellenweise hat es ja echt auch seine Bewandtnis. Auch so Titel sind ja so. Ich kann ja heutzutage, wenn ich weiß, auf welche Internetseite ich klicken muss, mir problemlos einen Doktortitel kaufen. Ich kann Professor werden, ohne dass ich dafür eine Habilitation schreiben musste. Ich kann mir viel erkaufen und viel erschwindeln. Und deswegen ist es durchaus berechtigt, so ein Titel sagt momentan erstmal noch gar nichts über den Menschen. Und eigentlich könnte man sagen, so wenn dort steht, Gott gibt einem den Namen über alle Namen, naja, was soll das heißen? Aber es gibt auch Namen, die uns viel bedeuten. Und wenn ich nur an diese letzte Predigtreihe denke, wo wir uns mit so einzelnen Personen beschäftigt haben, Mutter Teresa, Dietrich Bonhoeffer, der Papst Benedikt, also damals Kardinal Ratzinger, Keith Green, und einen habe ich jetzt vergessen. Johnny Cash noch, genau, danke. Mit diesen Namen verbinden viele etwas. Da bekommt so ein Name eine ganz andere Bedeutung. Und hier sagt Gott, oder Paulus schreibt, dass Gott Jesus einen Namen gegeben hat, der höher ist als all diesen Namen. Der so einen Herrschaftsanspruch geltend macht. Jetzt ist die Frage, schreiben kann ich viel darüber. Aber wo zeigt sich dieser Herrschaftsanspruch Jesu? Wo zeigt sich das, dass Jesus heute herrscht und regiert und dass seine Kraft heute wirksam ist? Und es ist ein Punkt, der zum Beispiel mein Vater immer wieder Probleme bereitet und den er so als einen der Hauptkritikpunkte bringt, wenn es um Christsein geht. Nämlich, wenn ich diese Welt so anschaue, dann gibt es sehr, sehr viele schöne Dinge. Aber es gibt auch unheimlich viel Schlimmes, unheimlich viel Leid. Und wenn ich so manchmal Nachrichten verfolge, dann macht mir das Angst. Da kommt so selten mal wirklich was Positives, sondern meistens lese ich oder höre ich über irgendwelche Katastrophen, darüber, dass Geld fehlt, dass Menschen was Schlimmes passiert ist, dass Krieg ist, irgendwas Negatives. Und dann kommt echt die Frage, ja, wo ist denn diese Herrschaft Gottes? Wenn Gott doch regiert, wenn Jesus der Herrscher ist, warum zeigt er sich da nicht? Warum offenbart er sich nicht? Und ich will jetzt nicht so eine platte Antwort darauf geben, weil es ist echt schwierig und ich habe darauf auch keine endgültige Antwort, aber ich werde mal versuchen zu erklären, wie sieht die Bibel das und was hat Jesus selbst gesagt über seine Herrschaft. Und der nächste Punkt, den ihr auch bei euch drauf auf den Skripten, also auf diesem kleinen Notizzettel findet, ist Jesus als Herrscher. Und Jesus selbst hat viel darüber gesprochen, was es heißt, dass er regiert und herrscht. Und das erste, der erste Punkt bitte, das Reich Gottes, begonnen, aber nicht vollendet. Als Jesus auf diese Welt gekommen ist, und darüber steht relativ viel in der Bibel, wird immer wieder ausgesagt, damit begann das Reich Gottes hier auf Erden. Es zeigte sich punktuell in dem Moment in der Person Jesu, was es heißt, wenn Gottes Herrschaft auf diese Welt kommt. Aber er betont auch immer wieder, dass es noch nicht der Punkt, wo dieses Reich vollendet ist, sondern es ist nur dieser Punkt, dieses punktuelle Darstellen dieser Kraft und der Herrlichkeit des Reiches Gottes. Und wie sieht nun dieses Reich Gottes aus? Und dazu der nächste Punkt. Das Reich Gottes ist Frieden, Liebe und Hilfe im Leid. Ich weiß, das klingt jetzt wie ein Rosamunde-Pilcher-Film. Das klingt ist nicht so schnulzig gemeint, wie das vielleicht hier klingt, aber mir ist einfach nichts Besseres eingefallen. Ich will versuchen, das zu erklären. Das Erste, das Reich Gottes ist Frieden. Wenn man sieht, wie Jesus gelebt hat, da war nicht immer nur Frieden zu sehen. Immerhin hat er es fertiggebracht, dass eine ganze Reihe von Menschen dermaßen aufgebracht waren, dass sie bereit waren, ihn ans Kreuz zu nageln. Aber er repräsentierte Frieden. Und das kann man sehr, sehr schön sehen, in dem Moment, wo Jesus vor Pilatus geführt wird. Und da treffen auf einmal zwei Weltreiche aufeinander. Es trifft das Reich, das römische Reich, auf das Reich Gottes. Und wie sah dieses römische Reich aus? Es war eine Besatzungsmacht. Es hatte einen riesen Heer an Legionen. Pilatus war als Statthalter dort eingesetzt und er repräsentierte dieses Machtzentrum. Und das hieß, solange ihr euch an die Regeln haltet, ist alles okay, aber wenn ihr euch dem widersetzt, bekommt ihr die Macht und die Stärke und auch das Gericht des römischen Reiches zu spüren. Und auf der anderen Seite ist da Jesus, der diesem Pilatus gegenüber sitzt und der von sich behauptet, der Messias zu sein, der auch als König der Juden betitelt wird, als der Christus. Und wie verhält er sich? Er sitzt dieser Macht gegenüber und behauptet, dass er problemlos Engel rufen könnte, die ihm problemlos dort frei bringen, rausholen. Aber verhält sich ganz, ganz anders in dieser Situation. Er bleibt ruhig. Er verzichtet auf seine Gewalt, auf seine Macht und setzt auf Frieden und gibt sich bereitwillig diesem Prozess hin und ist bereit, am Ende auch die Konsequenz, den Kreuzestod auf sich zu nehmen. Obwohl er aus seiner Sicht hätte problemlos dem widerstehen können. Und darin zeigt sich dieser Begriff der Liebe. Liebe nicht als dieses Emotionale, sondern Liebe, bereit zu sein, für jemand anders sein Leben zu lassen. Diese Liebe hat Jesus das menschliche Leben gekostet. Diese Liebe hat dazu geführt, dass er für viele gute Dinge getan hat und dafür bestraft wurde. Diese Liebe hat ihn viel, viel gekostet. Und es ist Hilfe im Leid. Jesus ist den Menschen, gerade den Menschen, denen es zur damaligen Zeit echt schlecht ging, begegnet. Er hat sich der Menschen angenommen, die krank waren, die nichts zu essen hatten, die Not hatten. Um die hat er sich gekümmert und ihnen hat er versucht, dieses Leid erträglich zu machen. Oder in den besten Fällen sogar sie geheilt und von ihren Krankheiten befreit. Und so zeigte sich dieses Reich Gottes in Jesus. Aber da Jesus nicht mehr da ist, wo ist es jetzt? Und das sagt die Bibel, das nächste Punkt, bitte. Das Reich Gottes lebt und wächst im Inneren des Menschen. Nämlich in den Menschen, die ihr Leben Jesus gegeben haben. Und das ist jetzt eine echt vermessene Aussage. Zu sagen, in einem Christen ist die Macht und die Herrlichkeit Gottes das Reich Gottes. Aber die Bibel sagt es selbst, Paulus schreibt einmal, ihr seid Botschafter an Christi Stadt. Das schreibt er an die Christen. Und Botschafter kann ich nur dann sein, wenn ich erstens eine Legitimation von meinem Chef bekommen habe und zweitens, wenn dieses Reich echt existiert. Ich kann nur eine Botschaft der Bundesrepublik Deutschland aufmachen, wenn es eine Bundesrepublik Deutschland gibt. Und darauf bezieht sich hier Paulus. Aber leider sind wir nicht unbedingt immer die Botschafter, die das so richtig gut ausdrücken. Es gibt Leute, wo diese Botschaft richtig gut sichtbar wird, wo man sagt, super, so stelle ich mir Christen vor. Und da zeigt sich auch, dass da diese Liebe, diese Notlinderung des Leides und dieser Friede ist. Aber in unserem Leben zeigt sich das, oder ich sage einfach mal, in meinem Leben zeigt sich das nicht immer. Und ich hatte zur letzten Predigt war eine ganze Reihe von meinen Schülern da, ich hatte keine Ahnung davon. Und dann war ich Montag im Unterricht und dann bekam ich so einige Spitzen zugeworfen und ich erkannte, aha, die waren da. Und die hatten keine Ahnung, dass ich predige und ich hatte keine Ahnung, dass die da sein werden. Und für mich ist bis heute die Frage, und ich habe nicht gewagt, sie zu fragen, wie war das für sie? War das für euch so, dass ihr sagt, ja, das hätte ich mir vorstellen können, dass das so ein Typ ist? Oder waren die nur schockiert und sagt, in der Schule das Tier? Und hier dann der Prediger. Der Prediger. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich stellenweise nicht diese Macht, diese Herrlichkeit so ausstrahle, dass das für andere sichtbar wird. Aber Jesus sagt, so ist es. Du bist Botschafter, weil du an mich glaubst. Und in dir soll sich mein Reich zeigen. Auch wieder punktuell in dieser Welt. Und ich habe deswegen überlegt, was heißt das nun für mich, dass ich diese Botschafter bin? Was heißt das für mich, dass ich glaube, dass Jesus zur Rechten Gottes sitzt und dass er Macht hat über mein Leben und über unser Leben hier auf dieser Erde? Und dazu der nächste Punkt bitte. Jesus als Herrscher bedeutet für mich, Jesus vergibt mir auch heute noch meine Sünden. Das klingt sehr banal und viele sagen, das kann ich. Ich erinnere euch nochmal an mein Eingangsbeispiel, an mein Verliebtsein und an mein Verhalten. Und ich merke immer wieder, dass mein Verhalten Menschen verletzt, dass ich mit mir selbst unzufrieden bin, so wie ich mich verhalte, dass ich stellenweise unter Druck stehe, dass ich Fehler mache und dass ich selten so bin, wie ich mir mich selbst gern vorstelle. Und daran habe ich echt zu knabbern, immer wieder. Und bevor ich Christ geworden bin, so als Jugendlicher, dann wollte ich immer ein Leben führen, was gut ist, wo ich Gutes tue und wo irgendwas Besonderes passiert. Und ich habe immer wieder auch festgestellt, so wie ich bin und wie ich gern sein will, das funktioniert nicht. Und immer wieder hat mich das runtergerissen und auch heute reißt mich mein Versagen oft runter. Aber weil ich weiß und glaube, dass Jesus auch heute noch Macht hat, glaube ich daran, dass ich zu ihm gehen kann. Und dass da, wo ich versagt habe, egal was es ist, ich bin überzeugt, es gibt keine Sünde, die so groß ist, dass Jesus sie nicht vergeben kann. Dass ich dann mit diesem Bekenntnis zu Jesus gehe. Und dass er mir heute, auch heute noch Sünden vergeben kann. Und ich habe auf meinem Predigtzettel, also für mich selbst da stehen, kein Tag ohne Sünde. Und das stimmt, ich habe definitiv keinen Tag, wo ich nicht irgendwie missbaue. Und es fällt mir zugegebenermaßen oft schwer, das so anzunehmen und zu Jesus zu bringen. Aber meistens dann, wenn ich kapituliere, merke ich, es ist der einzige Weg und dass es wieder weiter für mich geht. Das nächste bitte. Jesus versteht mich. Weil Jesus hier auf dieser Welt war und weil er ganz Mensch geworden ist, ist es nicht dieser Gott, der da oben sitzt und der keinerlei Ahnung hat, wie es mir hier unten geht. Der diese Kämpfe nicht kennt, die ich jeden Tag zu kämpfen habe. Und es gibt bestimmt Leute, die noch viel schlimmere und stärkere Kämpfe zu durchleben haben. Jeder von euch kennt selbst seine Situation und kann einschätzen, wie geht es mir momentan? Wo kämpfe ich? Wo ist mein Leben nicht so, wie ich mir es gern wünsche? Und Jesus hat das alles erlebt. Er hat erlebt, wie es ist, von seinen Freunden verraten zu werden. Er hat erlebt, wie es ist, Gutes zu tun und dafür bestraft zu werden. Er hat erlebt, wie es ist, Liebe zu geben und keine Antwort dafür zu bekommen. Und er hat sogar erlebt, wie es ist, Schmerzen zu erleben. Gepeitscht zu werden und am Ende gekreuzigt zu werden. Und das hilft mir, dass ich weiß, Jesus ist nicht von oben, sage ich, vergib dir deine Schuld, du bist halt so ein kleiner Zwerg, sondern dass er sagt, ey, ich weiß, wie du dich fühlst, ich kann es echt nachfühlen, weil ich es selbst erlebt habe. Und das wiederum, der nächste Punkt, dieser Glaube gibt mir Hoffnung und Frieden. Das hilft mir, weiterzugehen. Das hilft mir, wenn ich gefallen bin und manchmal liege ich echt lange, wieder aufzustehen. Weil ich weiß, dass Jesus auch heute noch Macht hat und Kraft hat, in mein Leben hineinzuwirken und mich in Bewegung zu setzen und mich voranzutreiben. Mich nicht einfach mir nicht nur Sünden zu vergeben und mich in meinem Leid stecken zu lassen und zu sagen, Lars, es geht weiter. Und meine Kraft wird dir helfen, dass der ein oder andere Punkt in deinem Leben bestimmt bald besser wird. Es ist definitiv nicht so, dass mein Leben immer rund läuft und dass ich seitdem ja so was ganz Besonderes bin. Aber ich habe für mich festgestellt, es gibt immer wieder so meistens echt kleine Sachen. Und meistens sehe ich es erst eine ganze Zeit später, dass Jesus was in mir verändert hat. Und ich bin definitiv nicht mehr derjenige, der ich vor 10 oder 15 Jahren gewesen bin. Manchmal sehe ich das, zugegebenermaßen. Aber wenn ich zur Ruhe komme, dann sehe ich das Hoffnung. Und ich habe Hoffnung, wenn ich alt bin, dass ich auf ein Leben zurückschaue und sage, ja, da hat Jesus echt was bewirkt in meinem Leben und vielleicht auch in dem Leben des einen oder anderen, der nicht direkt, also des anderen. Und das gibt mir dann diesen Frieden. Frieden, der ein bisschen mehr ist als nur so, sondern einfach Frieden, der mir eine Ruhe gibt. Das nächste. Und dieser Glaube zeigt mir Gottes Geduld. Es zeigt mir Gottes Geduld, dass er so viel zulässt, was mir auch nicht gefällt. So am Anfang, diese Welt ist nicht so, wie ich sie gern haben will. Und mein Leben ist nicht so, wie ich es gern haben will, immer. Und manchmal ist dieser Schrei schon da, mach dem doch ein Ende und komm und zeig deine Macht. Und ich denke, ich weiß nicht, ob jeder, aber eine ganze Reihe wird hier sitzen und sagen, wenn der Gott da ist, warum zeigt er sich nicht in seiner Macht? Und ich möchte euch da ein ganz kurzes Zitat von C.S. Lewis vorlesen. Das ist der, der zum Beispiel die Chronik von Narnia geschrieben hat, die jetzt Dezember waren sie im Kino. Und er schreibt dazu Folgendes. Warum landet Gott getarnt auf dieser vom Feind besetzten Welt und gründet eine Art Geheimbund, um so den Teufel zu unterlaufen? Warum fällt er nicht mit Heeresmacht ein? Ist er womöglich nicht stark genug? Nun, die Christen glauben, dass er eines Tages mit Macht kommen wird. Wir wissen zwar nicht wann, aber wir können ahnen, warum er noch wartet. Er möchte uns die Möglichkeit geben, freiwillig auf seine Seite zu treten. Gott wird angreifen. Aber ich frage mich, ob diejenigen, die von Gott jetzt verlangen, er solle offen und direkt in unsere Welt eingreifen, sich vorstellen können, was dann geschehen wird. Dies ist das Ende dieser Welt. Wenn der Autor auf die Bühne tritt, ist die Vorstellung zu Ende. Und da komme ich zum nächsten Punkt. Dieser Glaube beunruhigt mich. Auf der einen Seite wünsche ich mir nichts, doch nichts sehnlicher, dass dieses Reich, was begonnen hat, vollendet wird und dass Jesus wirklich mit Macht sich zeigt. Auf der anderen Seite weiß ich, dass es viele, viele Menschen gibt, die mir viel, viel bedeuten und die von diesem Jesus gar nichts halten. Und seitdem Jesus auf dieser Welt war, hat er die Menschen gespaltet. Den Menschen, die sagen, wow, du bist wirklich der Christus. Und Menschen, die sagen, ja, das ist ganz okay. Aber Gottes Sohn, übernatürliche Kräfte, niemals. Und Paulus schreibt, dazu zurück dann nochmal zu diesen, vielleicht die nächsten Verse dazu. Vor Jesus müssen alle auf die Knie fallen. Alle, die im Himmel sind, auf der Erde und unter der Erde. Alle müssen feierlich bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Zukunftsmusik. Weil definitiv fallen zurzeit nicht alle auf die Knie und sagen, Jesus Christus ist der Herr. Aber Paulus schreibt hier drei Sachen. Das erste, alle, die auf der Erde sind, sprich alle, die leben. Alle im Himmel, die im Himmel sind, damit bezieht er sich auf die Engel und all die himmlischen Wesen. Zugegeben, noch ist auch was, was man nicht so direkt sehen kann, was man nicht so, wo der ein oder andere bestimmt Zweifel auch dran hat. Und als drittes, alle, die unter der Erde sind. Und im griechischen Land oder damals zur damaligen Zeit glaubte man, unter der Erde ist das Totenreich. Und Paulus bezieht sich hier auf alle, die gestorben sind. Und wir hatten jetzt in der Schule mal das Thema Tod. Und das ist ja echt ein sensibles Thema, vor allen Dingen bei jungen Schülern, die jetzt eigentlich nicht jeden Tag damit konfrontiert werden. Und wir haben darüber gesprochen, was heißt für dich, wenn du mal sterben musst? Und einer hatte so ein richtig schönes Bild, wie ich fand. Er hat gesagt, ich habe keine Angst vor dem Tod, weil ich glaube, dass alle dann dort sein werden, was sie sich im Leben wünschen. Und das finde ich sehr schön, das wäre echt klasse, wenn ich mir mein Himmelreich so gestalten könnte, wie ich es mir selbst vorstelle während meines Lebens. Und früher habe ich das auch so gehofft und gesehen und heute muss ich sagen, in der Bibel steht es leider vielleicht in Klammern, anders. Paulus schreibt, jeder, lebendige, tote und himmlische Wesen werden sich beugen und vor Jesus knien und bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Und das ist so der sensibelste Punkt jetzt, der mir auch in der Predigtvorbereitung am schwersten gefallen ist. Weil das so ein Ausschlussprinzip ist. Weil da nichts ist mit, naja, es wäre ganz schön, vieles an Jesus ist toll und hier kommt dieser Punkt und sagt, hier scheidet er auch nach seiner Auferstehung die Menschen. Die einen, die sich freuen werden, wenn Jesus wieder auf diese Welt kommt, die mit Jesus gelebt haben, die ihr Leben Jesus gegeben haben und die dann auf einmal sehen, ja, das, woran ich glaube und woran ich bestimmt immer mal wieder gezweifelt habe, das ist echt, das ist wahrhaftig, das ist wirklich passiert. Und jetzt ist Jesus wieder da. Und es wird die anderen geben, die zu Lebzeiten nichts davon wissen wollten, die ihn abgelehnt haben. Und die genauso sich beugen müssen, weil diese Macht sichtbar wird. Und die aber dadurch eine Trennung erfahren. Getrennt sein von Gott. Die Bibel lässt da leider keinen Spielraum und sagt, ja, mal sehen, die einen sind toll, die anderen weniger. Christen sind nicht die Leute, die besser sind. Ich bin definitiv nicht besser als viele anderen hier in dieser, die hier sitzen oder die draußen sind. Wir sind normale Durchschnittstypen. Mal mehr, mal weniger gut. Aber wir glauben, dass Jesus uns unsere Schuld vergibt. Und das Einzige, was mich an dem Tag retten wird, wenn Jesus da ist, ist diese Hoffnung und dieses Vertrauen, dass Jesus für mein Versagen gestorben ist. Das ist so der Punkt, den ich gern weggelassen hätte. Weil das wäre so, ist nicht so das reißerische Ende einer Predigt. Aber auf der anderen Seite, heute Morgen kam was über Atomkraft. Vielleicht ein blödes Beispiel, mir ist das vorher schon eingefallen. Atomkraft liefert tolle Energie. Aber es wäre vermessen zu verschweigen, dass aus Atomkraft auch Atombomben gebaut werden können. Und so ähnlich ist es mit Jesus. Auf der einen Seite Leben, auf der anderen Seite der Tod. Jesus sagt, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Und darum ging es im Endeffekt in dieser Reihe. Wir haben Jesus versucht, euch als den Christus zu präsentieren. Das, woran wir glauben. Und ich weiß, der eine wird jetzt echt sauer sein und sagen, das ist echt intolerant, was ihr da sagt. Das ist nicht so das, was ich toll finde. Und ich sage, ja, das stimmt. Aber wenn ich ehrlich bin, ist es genau das, was ich glaube, ohne dass ich darüber immer froh bin. Und um euch einfach nochmal so den Kern des Ganzen darzustellen, wird euch Markus nochmal einen Text lesen, den Peter Hane geschrieben hat, zum Thema Leid.
Also ich möchte euch eine Science-Fiction-Geschichte der etwas ungewöhnlichen Art vorlesen. Am Ende der Zeiten versammelten sich Millionen von Menschen vor dem Thron Gottes. Die einen schauten ängstlich in das gleißend helle Licht. Andere kümmerte das gar nichts. Sie stehen in Gruppen zusammen und diskutieren hitzig miteinander. Sie haben nur ein Thema. Wie kann Gott das Leid zulassen, das die Menschen jetzt im Lebensrückblick so aufgehäuft und erdrückend sehen? Das soll ein Gott der Liebe sein? Wie kann er uns über uns Gericht sitzen? Was versteht er schon von unserem Leid? Hat er denn jemals leiden müssen? Faucht eine alte Frau mit schneidender Stimme. Sie zieht ihren Ärmel hoch und zeigt auf die eintätowierte Nummer eines Konzentrationslagers. Ein farbiger junger Mann öffnet aufgeregt seinen Hemdkragen. Schaut euch das an, fordert er die Umstehenden auf und zeigt seine Wundmale am Hals. Male eines Strickes. Gelüncht haben sie mich, nur weil ich schwarz bin und nicht weiß. In Sklavenschiffe hat man uns verschleppt. Von unseren Liebsten wurden wir getrennt. Wie Tiere mussten wir arbeiten. Soll das ein Gott der Liebe sein? Ein junges Mädchen starrt still und teilnahmslos vor sich hin. Auf ihrer Stirn ist das Wort zu lesen, unehelich. Überall kommt jetzt ärgerliche Stimmung auf. Die Leute sind empört. Und jeder richtet seine Klage gegen Gott, weil er das Böse, das Leid, das Unrecht in der Welt zugelassen hat. Das will ein Gott der Liebe sein? Wie gut hast du es doch, Gott, sagen sie alle. Wie gut hast du es in deinem Himmel, in all der Schönheit und der Helligkeit. Bei dir gibt es keine Tränen, keine Angst, keinen Hunger, keinen Hass, kein Leid. Ja, du hast es gut, aber wir? Kannst du dir überhaupt vorstellen, was der Mensch auf der Erde alles erdulden muss? Was es heißt, Leid zu ertragen und Tränen zu weinen? Schließlich führst du, Gott, durch ein behütetes und beschauliches Dasein. So reden die Leute vor dem Thron Gottes. Und plötzlich hat jemand eine Idee. Wir wollen Gott den Prozess machen. Wir wollen ihn verurteilen. Jeder der Gruppen wählt sich einen Sprecher. Es ist immer derjenige, der in seinem Leben am meisten gelitten hat. Dies ist ein Jude, ein Schwarzer, eine uneheliche Tochter, ein Unberührbarer aus Indien, ein entstellter Leprakranker, ein Bombenopfer, ein Gefolterter aus den Arbeitslagern Sibiriens. Sie alle diskutieren aufgeregt miteinander. Und dann sind sich alle mit der Formulierung der Anklage gegen Gott einig. Bevor Gott das Recht hat, über uns Gericht zu sitzen, soll er erst einmal ertragen, was wir Menschen auf Erden an Leid erdulden mussten. Gott soll dazu verurteilt werden, auf dieser Erde zu leben, als Mensch. Weil Gott aber Gott ist, stellen die Menschen in einem Prozess bestimmte Bedingungen. Er soll keine Möglichkeit haben, sich aufgrund seiner göttlichen Natur selbst zu helfen. Er soll als Jude geboren werden. Niemand soll wissen, wer eigentlich sein Vater ist. Als ein solcher Mensch soll er versuchen, seinen Mitmenschen zu erklären, wer Gott ist. Ja, er soll mit dem Anspruch auf die Erde kommen, selber Gott zu sein. Seinen engsten Freunden soll er schließlich verraten werden, nachdem er nur 3 Jahrzehnte unter Entbehrung, Verfolgung, Hunger und Anfechtung gelebt hat. Mit falschen Anschuldigungen soll ihm der Prozess gemacht werden. Ja, die Leute vor dem Thron Gottes übertrümpfen sich förmlich mit Vorschlägen, wie man Gott bestrafen soll. Schließlich soll er ja das erleiden, was ihnen in ihrem Leben widerfahren ist, und zwar in geballter Form. Sein Prozess soll mit falschen Anschuldigungen geführt werden. Von einem voreingenommenen Gericht soll er verhört werden. Ein feiger Richter soll ihn aburteilen. Er soll erfahren, was es heißt, von allen Menschen verlassen und total einsam und hilflos zu sein. Er soll brutal gequält werden und dann grausam sterben, und das in aller Öffentlichkeit. Eine Menge von Zeugen soll dabei sein, lachend, spottend, höhnend. Die Menschen vor dem Thron Gottes sind sich einig. Gott soll auf der Erde alles das erleiden, was ihnen in der Zeit ihres Lebens widerfahren ist. Jeder der Sprecher verkündet sein Urteil gegen Gott, hart und erbarmungslos, ein Prozess ohne Gnade. Und während ein Urteilsspruch nach dem anderen vorgetragen wird, geht plötzlich ein Raunen durch die Menge. Als der Letzte sein Urteil fällt, wird es ganz still. Ein großes Schweigen macht sich breit. Ein betretenes Schweigen. Eine Stecknadel könnte man fallen hören. Alle, die Gott so grausam verurteilt haben, senken die Köpfe. Beschämt und erschüttert wenden sie sich ab. Keiner wagt mehr zu sprechen. Plötzlich weiß jeder dieser Leute, um was es hier geht. Jedem ist klar, Gott hat die Strafe ja schon längst getragen. Jesus kam in diese Welt. Als Sohn Gottes wurde er geboren, von einer Jungfrau in einem ärmlichen Stall. Jesus, als Jude geboren, buchstäblich in den Dreck der Welt gekommen. Er behauptete, Gottes Sohn zu sein. Aber die Menschen haben ihn verkannt, verlacht, verspottet und schließlich verurteilt. Jesus, in den letzten Stunden seines Lebens einsam, total verlassen, gequält und gemattert. Alles, was man sich an Leid und Ungerechtigkeit vorstellen kann, ist zusammengeballt auf diesen einen. Plötzlich wurde allen klar, die den angeblich so grausamen, aber selber leidlosen Gott verurteilen wollten. Das Urteil ist ja bereits vollzogen. Gott hat das Leid bereits ertragen. Am eigenen Körper hat er es durchgemacht, in der Person seines Sohnes Jesus Christus. Wir brauchen Gott gar keinen Prozess mehr zu machen. Das Urteil ist bereits gefällt. Und es ist ein Urteil zu unseren Gunsten. Ich zitiere jetzt aus der Bibel, Jesaja 53, Verse 4 und 5. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemattert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet, um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt.
Ich möchte gerne noch zum Abschluss mit uns beten. Herr, lieber Vater, ich danke dir, dass du da bist. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns in dieser Reihe gezeigt hast, dass du der Christus bist. Und ich wünsche mir, dass du jeden Einzelnen von uns begegnest und jeden Einzelnen von uns im Herzen zeigst: Ich bin für dich gestorben, ich liebe dich und ich regiere auch heute. Ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir für die Bereitschaft, dass du hier auf diese Erde gekommen bist und so viel verlassen hast, um uns zu dienen. Danke, Jesus, dafür. Und so segne du uns jetzt diese Woche. Herr, beschütze und bewahre du uns. Herr, wache du über uns und sei du uns bitte gnädig. Amen.